Ganz herzlich begrüße ich Sie alle und heiße ich Sie willkommen zur Bibelstunde bei uns im Zelthaus und auch alle bei der Übertragung in unserem Hausweitblick. Wir Schwestern, wir freuen uns, dass Sie sich heute auf den Weg gemacht haben und dass Sie jetzt hier sind. Das Gotteswort aus Jesaja 43, Vers 19, sieh, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Merkt ihr es nicht? Hing in dem Zimmer an der Wand, in dem ich im Urlaub wohnte. Es überraschte und beglückte mich zugleich. Und damit möchte ich Sie heute grüßen. Und mit Offenbarung 21, Vers 4. Siehe, ich mache alles neu. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das zeigen die Termine, auf die ich Sie heute alle hinweisen möchte. Frisch aus dem Druck gekommen ist für die Pfingstferien vom 10. bis zum 17. Juni eine Familienbibelschule in Villingen. Das ist ganz neu. Damit Sie planen können, sage ich es Ihnen schon heute, mit dem Thema Josef im Auf und Ab des Lebens. Da haben Erwachsene und Kinder und Jugendliche in altersentsprechenden Gruppen am Morgen und am Abend dasselbe Thema. Und einen Monat zuvor, am 10. Mai 2017, da laden wir Sie zu einem besonderen Highlight ein. Mirjana Angelina, die bei uns schon Händels Messias aufgeführt hat, wird in 16 Szenen das ungewöhnliche Schicksal der Katharina Lutherin zu Wittenberg als Theater aufführen. Und ab dem 1. März, also schon gleich Mitte dieser Woche, gibt es in unserem Buchcafé Credo Karten im Vorverkauf. Sie finden die Einladung auch auf unserer Homepage. Und hinweisen darf ich Sie auf unsere theologische Woche vom 13. bis 17. März. Da sind Sie am Vormittag als Tagesgäste herzlich willkommen. Und mittendrin am Abend, da kommt der Jürgen Werth und da gibt's ein Konzert. Auch was Besonderes. Und herzlich einladen darf ich Sie zur nächsten Bibelstunde am kommenden Sonntag mit Schwester Heidemarie Führer. Und wegen der Winterferien fällt die Kinderbetreuung dann aus. Ebenso auch der Bibelgesprächskreis am Mittwochabend im Sonnenberg Mutterhaus. Und jeder von Ihnen, wie Sie da sitzen, ist eine Kostbarkeit, ein unverwechselbares Unikat. Sie gibt es kein zweites Mal. Auch eineiige Zwillinge sind ganz verschieden. Und allen, die im Monat Februar Geburtstag gefeiert haben, möchte ich ganz herzlich gratulieren und Gottes reichen Segen für ihr neues Lebensjahr wünschen. Sie dürfen dann hinterher am Ausgang sich bei mir melden und aus meiner Schatzkiste einen kleinen Gruß rausholen mit einem Segenswort. Am Ende von jedem Monat machen wir das jetzt in diesem Jahr immer so. Und herzlich danken möchte ich der Schwester Renate, die heute für den musikalischen Rahmen sorgt. Und Schwester Ida und Herrn Philipp für den treuen Dienst am Schaltpult. Und jetzt lade ich Sie ein, dass wir miteinander einstimmen in das Loblied aus dem 4. Jahrhundert. Großer Gott, wir loben dich. Nummer 5 und wir singen die Strophen 1 bis 5.
Der Name für den heutigen Sonntag ist ja der Name Estomihi. Und das ist entnommen aus dem Psalm 31, der auch der Wochenpsalm ist. Sei mir ein starker Fels. Und überschrieben ist dieser Psalm mit in Gott geborgen. Und jetzt können wir ja sagen, da ruft einer, sei mir ein starker Fels, der ist doch bestimmt nicht geborgen gerade. Aber das geht dann immer noch gleich weiter. Du bist mein Fels. Also dieser Psalm ist ein wunderbares Gebet der Bitte und des gleichzeitigen Danks dafür, dass man geborgen sein darf in diesem Gott. Esto mihi, sei mir ein starker Fels. Ich lese einige Verse aus diesem Psalm 31. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends. Sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten. Denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Und diesen wunderbaren Gott wollen wir jetzt auch noch anbeten mit einem nächsten Lied, die Nummer 47. Nummer 47.
Herr Jesus, ich möchte dir so danken, dass wir dich anbeten dürfen und dass wir wissen dürfen, du, der erhöhte Christus, du bist in unserer Mitte nach deiner Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Und du, Herr Jesus, du kennst uns alle mit Namen. Du weißt, wo wir wohnen. Du weißt, wo wir herkommen, aus was wir herauskommen. Und auch an diesem heutigen Sonntagnachmittag weißt du, was unser Herz braucht. Jeder ganz persönlich. Und du bist so groß und du bist so mächtig. Du kannst jedem ein Wort von dir ins Herz hineinsprechen, mit dem er getröstet und gestärkt von hier weggehen kann. Ein Wort, das Licht wirft hinein in seine Situation und das Mut macht und tröstet. Und so danke ich dir einfach, Herr Jesus, dass du auch jeden siehst, der Geburtstag gefeiert hat und weißt, was er oder sie brauchen. Danke, Herr Jesus. Du bist groß genug für jeden und keiner kommt zu kurz. Und jetzt rede du einfach mit uns und gib du Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Einer meiner früheren Schüler studiert in Wien Germanistik, Literatur, Film- und Theaterwissenschaften. Er möchte Regisseur oder Dramaturg werden, spannende Drehbücher schreiben und danach einstudieren und als Christ in dieser Branche arbeiten. Das, was der Johannes in Offenbarung 5 sehen und aufschreiben durfte, ist das grandioseste Drehbuch, das es überhaupt gibt. Es basiert auf Wahrheit und ist real. Der Vorspann dazu in Kapitel 4, das haben wir letztes Mal gehabt. Und völlig nahtlos schließt sich ein gewaltiges Drama an, das in drei Akte eingeteilt ist. Der Vorhang hebt sich. Der erste Akt beginnt mit dem erneuten Ich sah des Johannes. Im Mittelpunkt steht der Thron Gottes. Der Thron Gottes, dessen grundfeste Gerechtigkeit und Gericht sind. Das ist der Ursprung, ja der Ausgangsort aller Dinge. Am Thron Gottes, da laufen alle Fäden zusammen. Hier gibt es weder Raum noch Zeit. Wir dürfen Ewigkeitsluft atmen. Und ich denke in letzter Zeit immer wieder, das ist, was man braucht. Sonst wird man zusammengedrückt. Alles ist hier Licht und hell. Nichts Böses hat hier Platz. Der erste Akt ist von zwei gravierenden Dingen beherrscht. Und das ist zugleich mein erster Punkt, die rechte Hand Gottes und das Buch. Und dazu lese ich Ihnen die ersten 5 Verse. Dann sah ich in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit lauter Stimme aus: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, noch unter der Erde, konnten das Buch öffnen und hineinsehen. Und ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde, weder das Buch zu öffnen und zu lesen, noch hineinzusehen. Und einer von den Ältesten sagt zu mir: Weine nicht. Sieh, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Johannes, der es in Kapitel 4 vermieden hatte, Gott zu beschreiben, sieht die rechte Hand Gottes. Eine umwerfende Tatsache, diese unbeschreiblich herrliche und eindrucksvolle Geste beherrscht die ganze Szene. Es ist die Hand, von der Gott sagt, dass sie alles gemacht hat, was es gibt. Vor meinem inneren Auge sehe ich einen Ausschnitt aus der Schöpfung in der Sixtinischen Kapelle in Rom. Es ist faszinierend, wie Michelangelo die Hand Gottes gemalt hat. Fast, noch nicht ganz, berührt sie die Leblose des Adam. Was der lebendige Gott mit seiner Hand berührt, wird lebendig und lebt. Mose singt, dass es seine Hand ist, die allein große Wunder tut. Und die Psalmisten rühmen, dass sie voll ist von Gerechtigkeit. Ja, dass sie alles zu ändern vermag. Auch das, was sie vielleicht im Moment unveränderbar sehen. Und diese Hand wird ganz gewiss den Sieg behalten. Die Szene wird zum zweiten beherrscht von einem Buch. Dieses Buch liegt auf Gottes rechter Hand. Im Griechischen steht hier Biblion. Allein 23 Mal benutzt der Johannes diesen Begriff in der Offenbarung. Biblion, das Buch, wurde im Deutschen der Titel für die Heilige Schrift. Und hier in Offenbarung 5 dürfen wir an eine Buchrolle denken. Eine Buchrolle, die von beiden Seiten, von innen und von außen beschrieben war. Das erinnert unwillkürlich an den Hesekiel. Auch er bekommt in Kapitel 2, Vers 9 folgende von einer himmlischen Hand eine von innen und außen beschriebene Buchrolle präsentiert. Seine Schriftrolle war gefüllt von Klagen, Seufzen und Wehe. Diese Schriftrolle musste der Prophet essen. Bei dem Buch beziehungsweise der Schriftrolle in Offenbarung 5, Vers 1 geht es um etwas viel Umfassenderes. Hier geht es, um es mit Dr. Meyer zu sagen, um sämtliche heilig festgelegte göttliche Ratschlüsse für die Zukunft. Bis dahin war der Inhalt geheim. Und dieses Buch ist obendrein nicht nur mit einem, sondern mit 7 Siegeln versiegelt. Die 7-Zahl ist Gottes Zahl, die insbesondere den Heiligen Geist kennzeichnet. Das unterstreicht, dass dieses Buch wirklich Gottes Buch und sein ureigenstes Eigentum ist. Geheimakten und Originale. Auf gar keinen Fall Kopien wurden in der Antike versiegelt. Und nur die höchste Stelle im Staat, etwa ein König, besaß das Recht, ein Dokument, ein Buch oder eine Schriftrolle mit einem Siegel zu versehen. Ein von Frau Merkel oder vom jetzigen Bundespräsidenten Gauck versiegelten Brief ist gar nichts gegenüber diesem versiegelten Original aus der Hand Gottes. Dieses Buch ist die Originalurkunde, ein Uroriginal der künftigen Geschichte, eine bis dahin geheime Urkunde der höchsten Majestät. Was da am Thron Gottes passiert, ist hochspannend, einzigartig, einmalig, noch nie dagewesen. Und jetzt sieht der Johannes einen starken Engel. Vielleicht ist es einer der starken Helden, von denen Psalm 103, Vers 20 berichtet. Wie ein Herold seine Botschaft mit lauter Stimme ausruft, so lässt der starke Engel auf Gottes Befehl hin die Stimme erschallen. Das wünschte ich mir, kräftige Männerstimme. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Das kleine Verb öffnen wird zum Schlüsselwort in diesem Kapitel. 5-mal kommt es vor, in Vers 2, 3, 4, 5 und Vers 9. Und es hat die Bedeutung von lösen oder losmachen. Ein Ausleger vermerkt, dass darin die gleiche Mühelosigkeit liegt wie im hebräischen bara für schuf im Schöpfungsbericht. Dieses Wort wird in der Bibel niemals für menschliches Tun gebraucht. Es ist streng und einzig und allein für Gottes Schaffen reserviert und darum ein eigentlich heiliges Wort. An ihm haftet der Begriff des Wunderbaren und der Wundertat. Und auf diesem Hintergrund leuchtet die Ungeheuerlichkeit des Rufes umso deutlicher hervor. Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Der laute Ruf verhallt in der Schöpfung. Aber nicht, weil niemand wollte, sondern weil niemand konnte. Niemand im Himmel war würdig, kein Engel, kein Erzengel, kein Michael, kein Gabriel, keine der vier Gestalten am Thron Gottes, keiner der 24 Ältesten wurden für würdig erfunden. Keiner. Und niemand auf Erden war würdig. Kein Mensch, kein Mose, kein Elia vermochte diesen Auftrag auszuführen. Niemand war dazu berechtigt. Niemand. Auch im Totenreich unter der Erde wurde niemand gefunden. Niemand war dazu würdig. Gott fand niemand als einen Würdigen. Niemand vermochte, das Buch zu öffnen. Niemand konnte es lesen. Dreimal niemand. Eine erschütternde Tatsache. Eine furchtbare Antwortlosigkeit wird da offenbar. Das presst dem Johannes die Tränen aus den Augen. Und er bekennt: Ich weinte sehr. Johann Albrecht Bengel vermerkt dazu treffend: Ohne Tränen ward die Offenbarung nicht geschrieben. Ohne Tränen wird sie nicht verstanden. Die leidende Gemeinde, die liest die Offenbarung, die versteht sie. Doch halt, die erste Szene endet nicht mit dem Weinen. Johannes nimmt uns mit hinein in die Dramatik des Geschehens. Da kommt einer der 24 Ältesten, ein Engel, ein Repräsentant des alttestamentlichen Gottesvolks und der Gemeinde auf Johannes zu und sagt: Weine nicht. Käme dieses Wort aus dem Mund des Ältesten, so wäre das ein schwacher Trost. Dieses Weine nicht, im Auftrag Gottes gesprochen, ist ein göttliches Wort. Das hat der Jeremia bekommen. Und das hat der Herr Jesus der Witwe in Nain gesagt, die gerade auf dem Weg zum Friedhof war, um ihren einzigen Sohn zu begraben. Das hat der Herr Jesus zu dem Jairus gesagt. Dieser Zuspruch, weine nicht, mit dem Gott für eine schweigende Welt antwortet, ist eine wahre Siegesbotschaft. Sie lautet: Siehe, gesiegt hat. Und hiermit ist der letzte und der unbegrenzte Sieg der Weltgeschichte proklamiert. Diesen hat Christus am Kreuz errungen. Sterbend rief er: Es ist vollbracht. Mit grandiosen, prall gefüllten und erfüllten messianischen Hoheits- und Würdetiteln benennt der starke Engel im Auftrag Gottes den Sieger. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Juda. Er ist der Stärkste. Die zweite Aussage bestärkt die erste. Gesiegt hat die Wurzel Davids. Nein, nicht Menschen tragen ihn, nicht das Davidsgeschlecht trägt ihn, sondern er trägt auch den Davidsstamm. Er ist nicht nur der Sohn Davids, sondern auch sein Herr. Johannes hält Ausschau nach einem Löwen. Der Vorhang fällt. Er öffnet sich für die zweite Szene. Ein Ausruf des Erstaunens aus dem Mund des Johannes erfüllt die Himmel. Sieh, inmitten des Thrones sah ich ein Lamm. Zum ersten Mal erblickt Johannes Jesus. Er steht aufrecht in der Mitte des Thrones in Gottes unmittelbarer Nähe. Er steht als der Herr der ganzen Menschheit und als der Weltherrscher triumphierend da. Der Auferstandene trägt in der Herrlichkeit die Wundmale der Kreuzigung an sich. Das ist es, was ihn unumstößlich als Erlöser ausweist. Alles, vom Passahlamm bis zum Sündenbock am großen Versöhnungstag und zum leidenden Gottesknecht in Jesaja 53, weist ihn als den verheißenen Messias aus. Uralte messianische Verheißungen sind erfüllt. Der Sieger ist der Erfüller der gesamten alttestamentlichen Offenbarungsgeschichte. Sie merken, wer die Offenbarung verstehen will, der braucht Bibelkenntnis. Von der ersten Seite an, ganz durch. Auch Johannes der Täufer, an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament stehend, bezeugt: Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und es ist interessant und packend zugleich, dass das Wort Lamm in der aramäischen Muttersprache von Johannes und Jesus zugleich Knecht als auch Kind bedeutet. Und alle diese drei Begriffe vereinigt Jesus Christus, der Sohn Gottes, in seiner Person. Das Lamm, das ist der charakteristische Christus und Hoheitstitel in der Offenbarung. Hier erklingt er zum ersten Mal und insgesamt 29 Mal. In Ravenna, da sieht man in den ältesten Kirchen überall das Lamm. Es hat mich so bewegt. Auf jedem Kapitell, jeder Säule und an der Decke und im Altarraum immer das Lamm. Und mir sind da einfach spontan ein paar Lieder in den Sinn gekommen, die habe ich mir dann notiert. O du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesiegelt. Amen, Halleluja. Oder auf dem Lamm ruht meine Seele, betet voll Bewunderung an. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Ein fester Bestandteil in der Abendmahlsliturgie ist das dreimalige Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt. Erbarm dich unser. Und Paul Gerhardt hat das Passionslied gedichtet: Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld der Welt und ihrer Kinder. Vielleicht kommen Ihnen spontan noch das eine oder das andere Lied in den Sinn. Amen, Halleluja. Das ist ein wunderbares Lied. Ja. Ja. Ach, und dann lade ich Sie jetzt ein, dass wir einstimmen in das Lied. Da kommt es auch drin. Er ist der Erlöser, Jesus Gottes Sohn, Nummer 258. 258. Wer möchte, kann gerne aufstehen. Ich habe mir von dem Herrn Pohl notiert, durch das Lamm soll alles neu und einmal alles gut werden. Durch das Lamm. Das Lamm besitzt die göttliche Fülle der Macht. Das bezeugen die sieben Hörner. Und zugleich ist der Auferstandene, und davon sprechen die sieben Augen, der Träger des siebenfachen Gottesgeistes. Als solcher weiß er alles. Alles. Wie befreiend. Wie befreiend. Nichts ist ihm unmöglich. Und nichts ist ihm zu wunderbar. Mein kleines Herz vermag diese Fülle nicht zu fassen. Und wieder stockt einem der Atem, bittend und zugleich mit hohem Recht wendet sich das Lamm dem Vater zu. Das Lamm, allein ist würdig, das Buch zu öffnen, seine sieben Siegel zu lösen und hineinzuschauen. Professor Schlatter kommentiert dazu fein: Es sollte die Gerechtigkeit Gottes allen Geschaffenen, den Engeln und den Menschen in ihrem fehllosen Glanze sichtbar werden. Seine Gerechtigkeit ließ ihn das Buch nicht sofort dem Sohn übergeben, sondern allen anzubieten, damit die Würde des Sohnes umso mehr zutage treten konnte. Worin basiert seine Würde? In seinem Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und auf der rechten Hand des Vaters liegt das mit sieben Siegeln versiegelte Buch. Es ist der Wille des Vaters, dass der Sohn es öffnet, liest und ausführt. Und das unterstreicht die Kapitel 6 bis 22 der Offenbarung, sind genauso, wie es Offenbarung 1, Vers 1 gesagt wird, ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Und bis Kapitel 5, Vers 6 wusste auch der Sohn nicht alles, was in dem Buch stand. Und der Sohn wiederum, der weiht Johannes und durch Johannes uns in dieses Geheimnis ein und lässt uns an diesem unfassbar gewaltigen Geschenk teilhaben. Die Offenbarung verkündigt uns prophetisch, die Dinge, die bis zur äußersten Grenze dessen gehen, was Gott bereit ist, uns Menschen zu sagen, vorauszusagen und klarzumachen. Es ist gut, darüber Bescheid zu wissen und eingeweiht zu sein. Keine innerweltlichen Entwicklungen können Gottes Pläne und Ratschlüsse vereiteln. Auch keine noch so große List oder Tücke oder Gewalt des Feindes vermag sie umzustoßen oder zu verhindern. Die Offenbarung ist das aktuellste Buch, das es überhaupt gibt. Und in Kapitel 1 wird ausdrücklich vermerkt, dass der, der dieses Buch liest, gesegnet wird. Mit Vers 7 setzt die entscheidende Handlung ein. Das Lamm nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und in dem Moment fällt der Vorhang. Der Vorhang öffnet sich zum dritten Akt. Die Szene ist dieselbe. Im Mittelpunkt steht der Thron Gottes. Gott sitzt auf dem Thron. Und da steht das Lamm. Und in seiner Hand hält es als der Generalbevollmächtigte Gottes das mit 7 Siegeln versiegelte Buch. Karl Hartenstein hat dazu treffend festgehalten: Nun liegt das Schicksal der ganzen Menschheit und ihrer Geschichte. Nun liegt der Weg und die Zukunft der Gemeinde. Und ich füge ein, auch ihr und mein Weg, ihre und meine Geschichte, mit allen Höhen und Tiefen, mit allem Rätselhaften und Unverständlichen. Das liegt in den Händen Jesu Christi. O Wunder, dass kein Menschenherz zu fassen vermag. O Herrlichkeit, über die wir nur anbeten können. Alle Entscheidungen also über die Geschichte und die Gemeinde Jesu fallen am Thron Gottes. Nirgendwo anders. Der Vorhang fällt und was jetzt geschieht, ist atemberaubend. Wir erleben zum dritten einen himmlischen Gottesdienst par excellence. Hier geschieht das Gewaltigste, auf das wir zugehen. Mir fehlen dafür schlichtweg die Worte. Ich bin restlos überwältigt von dem, was uns Johannes weiter berichtet. Und das lese ich Ihnen, Vers 8, folgende. Und als das Lamm das Buch nahm, fielen die 4 Tiere und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder, und jeder hatte Harfen und goldene Schalen von Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott mit deinem Blut erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir werden herrschen auf der Erde. Und ich schaute, da hörte ich eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und um die Tiere und um die Ältesten her, und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Da machen unsere Computer nimmer mit. Und sie sagten mit lauter Stimme: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist, Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis zu nehmen. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist, was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Ruhm und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 4 Tiere sagten: Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein Vorgeschmack von dem, was auf uns wartet und wir noch gar nicht recht verkraften können, weil unser Verstand und unser Herz dafür zu klein ist. Dieser Gottesdienst erinnert einen unwillkürlich an die Gottesdienste in der Stiftshütte und im Tempel. Schon allein der Aufbau ist grandios. Es geschieht in drei konzentrischen Kreisen. Ich war ein paar Tage in Königsfeld und da hat es mich immer wieder an den nahen kleinen Donisweiher im Eichhörnchenwald gezogen. Und da saß ich auf einer Bank am Ufer und genoss die Ruhe. Das Wasser, das war spiegelglatt. Und da plötzlich, da schnappte ein Fisch nach Luft. Und dann konnte ich sie sehen, die konzentrischen Kreise, die sich lautlos von innen nach außen zogen. In der Mitte standen der Thron und das Lamm. Um diesen Mittelpunkt herum bildet sich der erste konzentrische Kreis im himmlischen Gottesdienst mit den vier Wesen und den 24 Ältesten. Sie stehen dem Thron am nächsten und fallen nieder vor dem Lamm. Jeder hatte Harfen. Ihre eigene Stimme war nicht genug. Und sie hatten goldene Schalen voll Räucherwerk. Johannes beschreibt ganz schlicht, das sind die Gebete der Heiligen. Das ist umwerfend. Sie bringen unsere Gebete als wohlriechendes, heiliges Räucherwerk dem Lamm dar. So kostbar wie ein auserlesenes Weihreichopfer im alttestamentlichen Gottesdienst. Und mit unseren Gebeten wird dem Lamm Ehre dargebracht. Ich sage jetzt mal, mit meinen armseligen Gebeten. Die gehen nicht verloren. Sie sind an der richtigen Stelle angekommen. Das Lamm allein vermag sie in rechter Weise zu beantworten, auf himmlische und göttliche Art. Mich tröstet ein Ausspruch, den ich mal bei Pfarrer Wolfsberger gehört habe. Dem Lamm ist nichts zu schlecht. Es bringt auch mich zurecht. Was niemand sonst kann leiden, was alle Menschen meiden, das darf zu ihm doch kommen. Und da wird's angenommen. Und danach stimmen sie ein in das neue Lied. Dieses neue Lied rühmt mit dem Lied Moses den Sieg des Lammes. Dieses Lied ist immer neu, immer aktuell. Das singt sich nicht ab. Das singt man eine Ewigkeit lang. Und der Hymnus beginnt ganz genau gleich wie der Hymnus für den Vater auf dem Thron in Kapitel 4, Vers 11. Und wie mag das geklungen haben, als sie gesungen haben, du bist würdig. Alles konzentriert sich auf das Du, auf das Lamm, auf Jesus Christus. Er hat mit seinem Blut, das ist der höchste Kaufpreis in der Geschichte, der je bezahlt wurde, Menschen für Gott erkauft. Zu allen Zeiten war der Teufel der Affe Gottes. Wie lächerlich, wie armselig, wie schemenhaft klang es, wenn damals dem Kaiser in Rom mit den Worten gehuldigt wurde: Du bist würdig, du bist befähigt, du kannst mit den größten Aufgaben betraut und der höchsten Ehren gewürdigt werden. Was ist der Kaiser in Rom im Vergleich zu dem fehlerlosen Lamm Gottes. Nichts anderes als ein mit Schuld beladener, fehlbarer, sterblicher Mensch. Alle anderen Größen, die gefolgt sind, auch. Nein, einzig und allein das Lamm ist würdig. Er allein ist der Sieger und der König in Ewigkeit. Der zweite konzentrische Kreis in Offenbarung 5 beginnt mit dem Lobpreis der Engelwelt. In manchen Übersetzungen steht hier für 10.000 mal 10.000 und mal 1.000 mal 1.000 Myriaden von Engeln. Im Altgriechischen war die Myriade die höchste Zahl. Dr. Meyer erklärt fein, 10.000 mal 1.000, das sind die höchsten Zahlbegriffe, die Daniel zur Verfügung standen. Wir würden heute sagen, Millionen und Milliarden und Billionen oder einfach unzählige, die Zählbarkeit übersteigende Mengen. In ihnen spiegelt sich die Ordnung Gottes, Gottes Weisheit, Gottes Schönheit und Gottes Wille. Und der dritte konzentrische Kreis enthält den Lobpreis aller Geschöpfe. Der gilt dem Vater, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Ruhm und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was für ein farbenfrohes Bild tut sich da vor unserem inneren Auge auf. Was wird das sein, wenn, wie es Offenbarung 7 schildert, Menschen aus allen Völkern und Stämmen und Nationen vor dem Thron stehen und dem Lamm alle Ehre bringen? Ich habe gehört vom Direktor auch in Liebenzell, dass jeder zehnte Chinese, der in Deutschland studiert, zum Glauben an Jesus Christus finden darf. Das ist einfach gewaltig. Und geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie ganz stark an den Christushymnus in Philipper 2, Vers 5 bis 11 erinnert werden? Alles vollzieht sich nach einer wunderbaren Ordnung und jetzt sprechen die vier Wesen vor dem Thron. Amen. Dr. Meyer nennt es ein absolut himmlisches Wort, ein wirkliches Ewigkeitswort. Das gefällt mir. Und danach fallen die 24 Ältesten erneut nieder und beten wie in Kapitel 4, Vers 10 und Vers 19, Kapitel 19, 4, den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Vorhang fällt. Wir haben das Drehbuch mit dem Blick auf den Thron und im Alltag, wenn wir unverhofft und plötzlich mitten in einer Anfechtung stecken oder die Zukunft uns bange macht und uns die Hoffnung nehmen will und die Freude rauben, dann dürfen wir uns stärken für das, was ganz gewiss kommen wird, durch das, was in Offenbarung 5 steht. Und ich kann da eigentlich nur sagen und stammeln, ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden an. Im Himmel soll es besser werden, wenn ich bei deinen Engeln bin. Da stimme ich dir im höheren Chor viel tausend Halleluja vor. Herr Jesus, unser Herz und unser Verstand ist wirklich zu klein, um all das fassen zu können, was wir da lesen und hören. Aber du hast uns diese Worte gegeben. Du lässt uns mit dem Johannes teilhaben an dieser Schau zu deinem Thron, in deine Gegenwart. Und dafür bete ich dich an. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass uns das auch stärken darf im Blick auf das, was jeden empfängt, wenn er heimkommt oder morgen oder überhaupt. Herr Jesus, du bist größer, du bist über allem und dich beten wir an. Und dafür danke ich dir. Und auch über den Mächtigen dieser Welt stehst du. Danke, dass die Geschichte der Welt und unsere persönliche Geschichte in deiner Hand ist. Und da ist sie am besten aufgehoben und da wird regiert. Und dafür danke ich dir. Und auch deine leidende Gemeinde stärkst du, jeden Einzelnen, und weißt du heute zu erquicken. Hab herzlich Dank dafür. Amen. Und jetzt singen wir noch diesen Chorus: Würdig das Lamm, das geopfert ist. Schwester Renate spielt's uns erstmal vor. Die Melodie ist schon so innig. Und dann singen wir's zweimal hintereinander. Allen einen frohen Sonntag und viel Kraft und Segen für die neue Woche. Kommen Sie gut und bewahrt nach Hause. Gott befohlen. Auf Wiedersehen. Vergessen Sie die Schatzkiste nicht.